Bin ich gerichtet? Ja, wir kommen heute zum dritten Teil einer Predigtserie durch das Markus-Evangelium. 6 Teile umfasst diese Predigtreihe. Und der Evangelist Markus, der war ja ein Begleiter des Apostels Petrus, mit ihm auf Reisen und auch sein Übersetzer. Also zum Beispiel auch nach Rom kam, hat Markus ihn immer übersetzt. Und die Christen in Rom, die haben ihn eines Tages dann mal gefragt: Markus, könntest du nicht diese ganzen Geschichten, die uns Petrus von Jesus erzählt, aufschreiben, sodass wir uns das merken können? Weil ihr zieht ja irgendwann mal wieder weiter und wir möchten diese Geschichten präsent haben, darüber nachdenken. Könnt ihr die uns nicht aufschreiben? Und so hat Markus die Geschichten, die er immer gepredigt hat, oder Petrus, die er immer gehört hat, aufgeschrieben, und zwar so, dass man sie sich merken kann. Ist gar nicht so lang, das Markus-Evangelium hat nur 16 Kapitel und es gibt eine ganz einfache Struktur oder eine Struktur, die man gut auswendig lernen kann. Wer mehr zu dieser Struktur wissen will, dem sei dieses Buch empfohlen von Andrew Page, das Markus-Experiment. Kann man bei uns in der Bücherstube bestellen oder ist vielleicht sogar noch vorrätig da. Und da sind auch diese 6 Teile eben drinnen dieser Predigtserie. Wer die einzelnen Punkte zusammengefasst haben möchte, das habe ich zusammengefasst, die Predigtreihe, 6 Punkte, die Botschaft von Jesus nach dem Markus-Evangelium. Da habt ihr die Zusammenfassung der ganzen Predigtreihe drinnen. Man muss die Struktur nicht auswendig lernen, man kann das natürlich gerne tun. Dann kann man nämlich stille Zeit auch unter der Dusche machen. Man hat nämlich den Text oder die Geschichtenbegebenheiten im Kopf oder im Bus oder beim Spazierengehen und kann so das Leben Jesu immer wieder im Kopf rekapitulieren. Ich kann das jetzt nicht komplett auswendig, das Markus-Evangelium, vielleicht wird es noch, ich konnte es schon mal, aber zumindest die 6 Überschriften dieser Teile und die Bilder dazu, die kann ich mir merken. Und so kann ich schon, wenn jemand mich mal fragt, so einfach mal so das Markus-Evangelium ganz grob erzählen. Und das ist auch der Sinn dieser Predigtreihe, dass ihr das könnt, dass ihr das Leben Jesu einfach so mal in 6 Punkten zusammenfassen könnt. Kannst du mal die erste Folie machen? Genau, das sind die 6 Teile und zu jedem Teil gibt es ein Bild. Das kann ich mir merken und die Überschrift dazu und vielleicht eine Geschichte, die davor kam. Und über die Geschichten, über die predige ich ja immer. Das erste hier oben ist die Botschaft. Da ist das Bild dieser Taube. Man kann sich merken, der Himmel ist offen. Bei Jesu Taufe ist der Himmel zerrissen und eine Taube in Form vom Heiligen Geist, der Heilige Geist kam in Form einer Taube herunter auf die Erde. Eine neue Ära hat begonnen. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Das ist die Botschaft von Jesus, die er verkündigt hat. Gott wohnt wieder bei uns Menschen. Der Himmel ist offen. Und die Geschichte dazu, über die ich auch gepredigt habe, da war nicht nur der Himmel offen, sondern auch das Dach war offen. Da waren nämlich 4 Freunde, die haben ein Loch in ein Dach gemacht, um ihren kranken, gelähmten Freund zu Jesus zu bringen. Und Jesus hat diesem Gelähmten dann die Sünden vergeben und ihn auch geheilt. Und das ist ein Bild dafür von der Botschaft Jesu. Der Himmel ist geöffnet, damit die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden kann. Die Sünden sind dir vergeben. Und Gott ist dazu da, uns wiederherzustellen, uns zu heilen an Geist, die Beziehung zu Gott, in der Seele, Beziehung zu den Mitmenschen und an unserem Körper. Deswegen hat Jesus ganz viel geheilt. Das ist ein Prozess, der wird hier auf der Erde nie fertig, aber in 200 Jahren sind wir alle bester Gesundheit im Himmel. Und das ist das, was Jesus für uns vollbracht hat. Und das fängt aber heute schon an. Das ewige Leben beginnt heute. Das ist die Botschaft vom ersten Teil. Das zweite ist die Kraft. Die Menschen damals staunten über die Vollmacht Jesu, mit der er gepredigt hat, über die Wunder, die er vollbracht hat. Und vielleicht haben auch die Römer gestaunt und sich gefragt, was ist die Quelle dieser Kraft? Und wie kann diese Botschaft, dieses wunderbare Leben auch in uns sich entfalten? Wie kann sich dieses kraftvolle Leben in uns entfalten? Und darum geht es im zweiten Teil, die Kraft. Und ich habe hier dieses Bild von dieser Ehre und dazu die Geschichte vom Gleichnis vom vierfältigen Acker, das Jesus erzählt in diesem Teil. Und Jesus erzählt hier die Geschichte und sagt, die Kraft ist das Wort Gottes, wie in so einem kleinen Samenkorn. Das sind Kraftpakete. Und was Jesus spricht, da ist Kraft drinnen. Damit aber Frucht entsteht, ist auch der Boden ganz wichtig, auf den dieses Samenkorn des Wort Gottes fällt. Also die Quelle der Kraft ist das Wort Gottes. Damit sich die Kraft entfalten kann, liegt es an unserem Herzen auch mit dazu. Und es gibt verschiedene Hindernisse, die verhindern, dass Frucht entsteht, aber Jesus ist ganz zuversichtlich, wenn das Wort Gottes ausgestreut wird, wird Frucht entstehen. Und auch wenn es nur 30% sind von dem, oder 60 oder sogar 100, aber Jesus freut sich, auch wenn nur ein Teil aufgeht. Und jetzt die große Frage, wie können wir fruchtbar werden? Wie wird unser Herz fruchtbar? Gibt es ein Training, mit dem wir trainieren können, unser Herz, damit das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in unserem Leben immer sichtbarer wird? Und darum geht es in diesem dritten Teil. Meine Frage am Anfang an euch ist, trainiert von euch irgendjemand? Vielleicht Fitnesstraining, irgendwelche Gewichte stemmen, da trainiert man seine Muskeln. Oder manche gehen spazieren mit dem Hund raus. Oder manche trainieren vielleicht ihren Geist, lösen Kreuzworträtsel, so wie meine Großmutter immer, Sudokus und Kreuzworträtsel, damit das Gehirn fit bleibt. Und so gibt es ganz unterschiedliche Sachen, wie wir uns trainieren können. Oder gerade, ja, wenn jemand auf Reha ist, das ist ja ein Intensivtrainingslager eigentlich. Schlaganfall oder so, und dann schaut es richtig schlecht aus. Aber mit Training, guten Trainern, kann ganz viel wiederhergestellt werden. Und darum geht es auch in diesem dritten Teil des Markus-Evangeliums um das Herzenstraining. Und ihr habt gemerkt, Training ist eine komplexe Sache. Da gibt es ganz viel zu lernen und zu bedenken. Und ich hoffe, dass ich mich fokussieren kann. Folgendes Bild merke ich mir bei diesem dritten Teil. Und es ist das Bild von einem Boot auf dem See Genezareth. Stell mir da den See Genezareth vor, so eine blaue Wasserfläche, mal kein Sturm, wie sonst immer, wenn Jesus auf dem See Genezareth ist, flaches Wasser. Im Hintergrund sieht man die Golanhöhen, die Sonne steht mitten am Himmel. Und die Jünger, die haben da drin gerudert, aber jetzt gerade nicht. Ich stelle mir das so vor, das ist ein bisschen größeres Boot, weil da müssen 13 Männer rein. Und auf der einen Seite sitzen so die Jünger zusammen und diskutieren. Und auf der anderen Seite, ein bisschen abseits, ist Jesus. Und mitten in diese Szene spricht Jesus zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Das merke ich mir, weil aus diesem Satz, aus diesem Bild kann man den Rest des dritten Teiles entfalten, kann man sich alles herleiten, wenn man sich dieses Bild merkt. Vielleicht sagt euch dieses Bild jetzt noch nicht so viel, aber mein Ziel ist, dass ihr am Ende der Predigt den ganzen dritten Teil praktisch erzählen könnt, was es mit unserem Herzenstraining auf sich hat und was Jesus damit meint. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du unser Trainer bist. Du hast eine wunderbare Botschaft, eine Botschaft der Wiederherstellung, eine Botschaft der Hoffnung, auch für unsere heutige Zeit. Und es ist eine Botschaft voller Kraft. Und wo du warst, da waren die Menschen, sind angezogen worden. Und Herr, wir beten, dass auch diese Kraft bei uns auf fruchtbaren Herzensboden fällt. Bitte trainiere uns, dass auch wir Frucht entfalten können. Dass dein Reich, deine Kraft, deine Herrlichkeit sich in uns entfaltet. Ich bitte dich, dass du mir hilfst zu predigen und dass du die Worte gebrauchst, damit sie Frucht bringen und das vollbracht wird, was du damit ausrichten möchtest heute. Amen. Wir lesen aus dem Markus-Evangelium Kapitel 8, die Verse 11 bis 16. Da wird uns dieses Bild nämlich beschrieben. Markus-Evangelium Kapitel 8, die Verse 11 bis 16 zunächst und später lesen wir nochmal weiter. Die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen, sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird dieser Generation ein Zeichen gegeben werden. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr auf die andere Seite des Sees. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Soweit mal dieser Text für den Anfang. Jesus steigt nach diesem Streitgespräch wieder in das Boot und fährt wieder auf die andere Seite des See Genezareth, Richtung Osten, da wo er herkam. Und ich stelle mir so vor, dass er wieder so ein bisschen Ruhe haben wollte, sich eben auf der einen Seite ins Boot gesetzt hat, während die Jünger auf der anderen Seite ruderten oder miteinander diskutierten. Und er verdaute diesen Streit mit den Pharisäern und überlegt sich das. Und die Jünger hatten in der Zwischenzeit ein anderes Gesprächsthema, weil dem Andreas, ich stelle mir das so vor, dem ist aufgefallen, ups, wir haben nur ein Brot mit. Wir mussten so übereilt wieder weg ins Boot und wir haben vergessen einzukaufen. Und ein so ein Fladenbrot für 13 gestandene Kerle ist knapp. Bartholomäus war es, der hat es versemmelt. Er hat nämlich diese Woche Einkaufsdienst gehabt. Und jetzt die große Frage, wie sollen wir jetzt am Brot kommen? Mitten auf dem See, der Magen meldet sich, jetzt wäre eigentlich Essenszeit und drüben am Ostufer war schwer am Brot zu kommen. Das war so spärlich besiedelt, das konnte eng werden. Und da hinein kommt jetzt dieser Hinweis von Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Und sie, die gerade so mit Essen beschäftigt waren, dachten sich wahrscheinlich, kauft kein Brot von den Pharisäern und von Herodes. Und sie überlegen sich, aha, okay, jetzt beginnt der Wirtschaftsstreit. Vorhin wurde mit Worten gestritten, jetzt beginnt der Handelsstreit. Wirtschaftssanktionen werden eingeführt. Das merken wir ja auch. Bei uns überall, Amerika gegen Russland, gegen Türkei, überall Wirtschaftssanktionen, wenn es mit Worten nichts mehr hilft. Jesus geht also die nächste Stufe im Kampf gegen die Pharisäer. Aber sie lagen falsch, weil Jesus geht es nicht um Brot, um Wirtschaft, sondern es geht ihm um die Herzenshaltung dieser beiden Gruppen. Hütet euch vor der Herzenshaltung der Pharisäer und vor der Herzenshaltung des Herodes. Und was das genau heißt, schauen wir uns jetzt an. Der Sauerteig der Pharisäer. Die Pharisäer waren die Frommen der damaligen Zeit. Die meinten es richtig ernst mit dem Judentum. Das waren nicht einfach nur Kulturjuden, weil sie als Juden geboren waren und als Jude einfach leben, so wie es heute auch Kulturchristen ist. Man ist also christlich geboren, getauft, konfirmiert, begraben. Nee, die meinten es ernst. Die hatten ein ganz wichtiges Anliegen, auch positiv, das Judentum vor wieder einer Verweltlichung zu bewahren. Sie befürchteten nämlich, dass Gott sie wieder ins Exil verbannen würde, wenn sie es nicht ernst nehmen mit Gott. Und sie hielten sich sehr streng an alle Gesetze, haben die 5 Bücher Mose auswendig gelernt und alles in einer Liste erfasst, was es da an Geboten und an Verboten gibt. 613. Und die hielten sie gewissenhaft ein. Und dazu haben sie gedacht, wir sind besonders fromm, wir nehmen auch die ganzen Reinheitsvorschriften für die Priester und wenden sie auf unseren Alltag an. Und je länger diese Bewegung bestand, desto mehr Gebote für den Alltag kamen hinzu. Da wurde genau geregelt, wie viele Schritte man am Sabbat machen durfte und wie viele Worte sagen oder so. Das weiß ich nicht, aber das Erste auf jeden Fall. Und Jesus war mit vielem einer Meinung mit den Pharisäern. Der war ihnen theologisch sehr ähnlich und trotzdem stritt er ganz heftig mit ihnen. Und nun diese Begebenheit, jetzt wollen sie sogar noch ein Zeichen von ihm. Einen Beweis, dass er der Messias ist. Sie waren nämlich sehr kritisch, dass dieser Jungspund von 30 Jahren auch der von Gott bevollmächtigte Messias ist. Sie sind doch die Theologen und der ist kein Pharisäer. Der gehört nicht zu uns, das ist kein Baptist. Der ist nicht richtig getauft. Die haben den im Herzen verachtet, weil er nicht zu ihnen gehörte. Und sie fordern von Jesus ein Zeichen: Wir mögen dich nicht, mach doch einen Beweis vom Himmel, dass wir glauben können, du bist der Messias und unser Herz muss sich nicht ändern. Wir möchten dich doof finden, aber du bring ein Zeichen, dass wir doch an dich glauben. So ein Zeichen ist gefordert, weil man fragt sich, wenn man das ganze Markus-Evangelium gelesen hat, was wollen die für ein Zeichen? Da sind hunderte Heilungen drinnen, Speisungswunder der 5000, der 4000, gerade davor, was wollen die denn sonst noch? Aber man kann sich auch alles erklären, irgendwie. Ich war letzte Woche in der Autostadt bei dieser Zaubershow. Das war beeindruckend. Da hat sich einer verkleinert auf so groß. Oder er hat sich gespalten oder irgendwie so. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Und trotzdem wusste ich und sagte das zu meinem Gunnar, der mir immer sagt, das ist alles Trick, das ist alles gelogen. Glaubt es nicht. Muss keine Angst haben, der hat sich nicht echt hier halbiert oder so oder verstümmelt. Das ist alles Trick. Das ist ja gut da. Aber wenn Jesus heilt, so waren die dann auch drauf. Das ist alles ein Trickbetrüger. Der hat irgendwie fingerfertig macht er das oder hat irgendwie einen zweiten Fuß irgendwo rausgeholt. Mit der Einstellung sind sie Jesus begegnet. Und deswegen kritisiert Jesus diese Pharisäer und er nennt sie in Kapitel 7, ein bisschen weiter davor, ganz zentraler Vers: Dieses Volk ehrt mich mit Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Das ist das Urteil von Jesus über diese total frommen Pharisäer. Ihr Gottesdienst ist wertlos, Sie ehren mich nämlich nur mit Lippen, aber ihr Herz ist weit weg. Und davor warnt Jesus seine Jünger. Vorsicht vor so einer Herzenshaltung. Vorsicht vor einem äußerlichen Gottesdienst, der nur äußerlich dabei ist. Die haben ihre Gebete nur gesprochen, weil man das so macht aus Tradition. Weil es Opa, Uropa und Ururopa auch so gemacht haben. Und sie saßen im Gottesdienst ganz vorne. Das fände ich auch hier toll, wenn das noch mehr nach vorne käme. Man ist mehr dabei. Merke ich auch in der Autostadt. Vorne kriegt man viel mehr mit als ganz hinten. Aber die saßen vorne, weil sie gedacht haben, wir sind die Frommen. Heute will ja niemand Pharisäer sein, deswegen sitzen alle hinten. Aber man kann auch begeistert ganz vorne sein. Mich ermutigt es, wenn ich Leute sehe, die mitschreiben und so, wie der Peter sonst heute nicht. Das motiviert ja. Sie lesen jedes Jahr durch die Bibel, aber wie ich letztes Mal schon gesagt habe, wichtiger als einmal im Jahr durch die Bibel ist, dass die Bibel durch uns hindurch geprägt wird. Und man kann sie so vergleichen wie so ein beschäftigter Ehemann, der seiner Frau jeden Tag Blumen kauft. Teure Kleider finanziert, tollen Urlaub macht, ihr ein Pferd kauft, aber ihr Herz ist nicht dabei. Sein Herz gehört nicht ihr, sondern das ist beim Job. Und irgendwann wundert er sich, dass die Frau alles hinschmeißt und geht oder sagt, du liebst mich nicht. Und er fällt aus allen Wolken, was, ich liebe dich nicht, ich kaufe dir doch ständig alles Zeug. Ja, aber sie hat gemerkt, das Entscheidende fehlt. Das ist nicht leicht. Ich bin ja auch Mann. Dass das Herz dabei ist. Und Jesus warnt seine Jünger, hütet euch vor einer rein äußerlichen Beziehung, wo es nur um Formen geht, aber euer Herz ist nicht dabei. Gott will nämlich euer Herz. Alles, was da drin ist, das muss auch nicht schön sein, aber er will euer Herz. Und wenn ihr nur fromme Show abliefert, Gott beeindruckt ihr nicht. Der findet es eklig, wie im Alten Testament steht. Gott ekelt sich für so einen Gottesdienst und ihr betrügt euch nur selbst. Und es hat keine Kraft, weil die Welt merkt das. Und alle fromme Show lehnt sie ab. Wir wollen authentische Menschen haben in unserer Gesellschaft. Gerade heute ist authentisch sein so wichtig. Also, Jesus warnt vor dieser Heuchelei der Pharisäer, vor reinem Glauben aus Tradition heraus. Der Sauerteig des Herodes. Über Herodes steht auch in diesem dritten Teil was drinnen, zwar ganz am Anfang, Kapitel 6, glaube ich. Und Herodes war der von Rom eingesetzte Herrscher in Galiläa. Und am Anfang wird berichtet dieses dritten Teiles, wie er Johannes den Täufer töten ließ. Und er glaubt nun, dass Jesus der wiederauferstandene Johannes ist. Das hatte folgenden Grund, dass er ihn hinrichten ließ. Viele kennen die Geschichte, auch in der Kunst kommt die oft vor. Johannes der Täufer hat angeprangert, dass Herodes seinen Bruder umbringen ließ, damit er dessen Frau Herodias heiraten konnte. Und weil er das öffentlich gebrandmarkt hat, ließ er ihn einsperren. Aber er scheute ihn zu töten, heißt es dort, weil er spürte in seinem Herzen, dieser Johannes ist ein gerechter und heiliger Mann. Der spürte, an dem ist was Besonderes. Es ist zwar unangenehm, was der mir sagt, ich halte es nur ein bisschen aus, wenn der zu mir spricht, aber irgendwie ist an dem was. Und an dem will ich mich nicht vergreifen. Aber dann kommt sein Geburtstag, er macht ein Riesenfest und da kommt auch die Tochter der Herodias herein, tanzt vor den Gästen wunderbar und er ist so begeistert, dass er ihr verspricht, wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben. Die Kleine ist überfordert, läuft zu ihrer Mutter und fragt, was soll ich mir wünschen? die überlegt nicht lange, die hat nämlich schon immer den Hass auf Johannes, den Täufer gehabt, wünscht ihr den Kopf des Johannes. Und der Rest ist Geschichte. Der Henker geht ins Gefängnis, hackt den Kopf ab und bringt ihn auf einem silbernen Tablett dem Mädchen. Der Herodes hat in seinem Herzen richtig erkannt, dieser Johannes war ein Mann Gottes. Aber er fürchtete sich vor diesen Menschen, vor seinen Untertanen, vor seinen Freunden, jetzt den Mann zu schützen. Ein Bauernopfer. Egal. Wichtiger ist, dass ich gut dastehe, meinen Posten nicht verliere, nicht mein Ansehen. Das müsst ihr mein Versprechen hier brechen. Das geht doch nicht. Lieber lasse ich diesen Mann Gottes über die Klinge springen. Und aus Furcht vor den Menschen verhärtete er sein Herz und ließ den Mann Gottes zum Schweigen bringen. Und das ist die zweite Warnung, die Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Wenn ihr in eurem Herzen spürt, dass da Gott zu euch spricht, sei es durch Johannes den Täufer, sei es durch Jesus selbst, dann verhärtet eure Herzen nicht aus irgendwelchen Ängsten vor Mitmenschen. Manchmal kann es ja unangenehm sein, Nachteile haben, sich zu Jesus zu bekennen. Bei uns sind die Folgen ja nur minimal. Kann man nur seinen Ruf verlieren, wird er nicht wirklich verfolgt. Und Jesus fordert uns auf, folgt eurem Herz. Ich habe kürzlich einen Film gesehen, Briefe an Julia hieß der. Und das ist so, ja, eine lange Liebesgeschichte über wie so Romeo und Julia. Und in Italien gibt es da wohl so eine Wand, wo Leute Liebesbriefe schreiben können und Julia fragen, wie sollen sie mit ihrem Herzschmerz umgehen. Und es geht darum, dass die Hauptdarstellerin einen 50 Jahre alten Brief findet, wo ein damals junges Mädchen fragt, sie war Engländerin, sie hat sich in einen Italiener verliebt, müsste morgen zurückkehren, was soll sie machen? Soll sie ihrer Vernunft folgen, ihre Ausbildung in England zu Ende führen, das normale, geregelte Leben zu führen, oder soll sie quasi durchbrennen mit diesem Italiener, ihrem Seelenverwandten? Der Brief wurde nie beantwortet und sie ging zurück nach England. Und jetzt, 50 Jahre später, wird dieser Brief gefunden. Die Hauptdarstellerin schreibt dieser Frau nach 50 Jahren einen Brief, vielleicht lebt sie noch, antwortet, wie sie damals vielleicht geantwortet hätte. Und es stellt sich heraus, die Frau lebt noch, sie ist in der Zwischenzeit verwitwet und macht sich aufgrund dieses Briefes jetzt auf, ihren Liebhaber von damals, diesen Italiener, zu suchen. Vielleicht lebt er ja noch, weil sie hat ihn nie ganz vergessen. Und dann ist es eine lange Reise, wie sie den suchen und natürlich am Schluss wunderbar finden. Und er ist auch wunderbarerweise verwitwet in der Zwischenzeit und sie heiraten und ist alles wunderbar. Der Punkt ist, sie hat die Vernunft damals walten lassen und hat diese Liebesbeziehung verpasst. Und Gott sehnt sich auch nach einer Liebesbeziehung zu uns. Und Gott ist ja auch so ein Romantiker und wünscht, hey, ich liebe euch und ruf euch. Und es bricht ihm das Herz, wenn wir aus irgendwelchen Ängsten, Vernunftgründen sagen, ja, ach, wenn ich alt bin, so kurz vorm Tod, aber jetzt mag ich noch mein eigenes Leben leben. Und Gott würde doch so gern mit uns das ganze Leben hindurch zusammen sein, einfach weil er uns liebt. Und das ist dieser Sauerteig des Herodes, der so vernünftig, so vom Menschenfurcht geprägt ist, immer nur, was sagen die anderen, und vergisst selber zu leben. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Und jetzt geht es um das Herz der Jünger. Und wir sehen, die Herzen der Jünger sind in keinem besseren Zustand als in dem der Pharisäer und des Herodes. Vers 17 bis 21. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er: Warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr immer noch nichts? Wir spüren förmlich die Not, die Jesus mit seinen Jüngern hier hat. Versteht ihr noch nicht? Sind eure Herzen immer noch so verschlossen, so hart? Warum seid ihr so blind, so taub? Denn ihr Herz hatte den Messias immer noch nicht erkannt. Sie erkannten noch nicht, dass Jesus der Mann ist, bei dem ihre Seelen zur Ruhe kommen können. Und am Schluss des 3. Teils, gerade am Ende von Kapitel 8, fragt Jesus die entscheidende Frage dieses Kapitels: Für wen haltet ihr mich? Die Pharisäer hielten Jesus für irgendeinen Trickbetrüger. Für Herodes war es der wiederauferstandene Johannes der Täufer, der in seinen Albträumen ihn verfolgt. Und Petrus kommt zu der Erkenntnis, zum ersten Mal, dass ein Mensch das erkennt im Markus-Evangelium: Du bist der Christus, der Gesalbte Gottes, der Beauftragte Gottes, der die Wiederherstellung des Reiches Gottes der Menschheit durchführen wird. Du bist unser Retter, unser Löser, unser König. Das war ein richtiger Durchbruch. Bis jetzt haben das nur die Dämonen erkannt. Jetzt zum ersten Mal ein Mensch. Aber man sieht, wenn man dann gleich weiterliest, es war ein Erkennen mit dem Kopf, noch nicht mit dem Herzen. Weil gleich danach geht es um die Leidensankündigungen, das sehen wir dann in der nächsten Predigt, nächste Woche. Da will er Jesus gleich zur Seite nehmen und sagen: Nee, also so läuft es aber nicht mit dem Messias sein. Er hat zwar schon ein bisschen erkannt, aber er war noch kurzsichtig. Die vollständige Erkenntnis musste erst noch kommen. Und so lernen wir, Jesus zu erkennen als den Messias ist ein Prozess. Der längste Weg ist ja zwischen hier und hier, diese 30 Zentimeter zwischen Kopf und Herz. Und das kann uns auch Hoffnung machen. Unsere Herzen von uns Jüngern sind oft nicht besser als die der Pharisäer und des Herodes. Da ist auch viel Verhärtung drinnen, Tradition, eigene Vorstellung. Der Unterschied zu diesen anderen Gruppen ist, diese Jünger bleiben bei Jesus. Sie wenden sich ihm zu, werden von ihm trainiert und in dieser Zeit, in seiner Gegenwart, wird ihr Herz zunehmend heil, sie werden zunehmend geheilt. Sie lernen hören, sie lernen sehen. Und das ist der wichtige Unterschied. Die Trainingslektion von heute für unser Herzenstraining: an Jesus dran zu bleiben. Wir brauchen keine Angst haben vor unserem Herzenszustand. Der schockiert Jesus nicht. Das ist die gute Nachricht. Aber komm mit allem zu ihm. Und er trainiert unsere Augen, oder wir können das mit ihm trainieren und ihn zu fragen: Wo bist du in dieser Situation, die mir jetzt so Angst macht? Wo bist du in dem Boot und wir haben nur ein Brot? Wie soll das gehen? Wo bist du in meiner Familie, wo es gerade drunter und drüber geht? Wo bist du an meinem Arbeitsplatz? Wo bist du in meinen Schmerzen, in dieser Krise? Die Herzensaugen zu trainieren: Wo bist du? Und zu wissen, Jesus sitzt mit im Boot. Er sitzt in deinem Boot. Er ist mit dir auf dem Arbeitsplatz, er ist mit dir in deiner Familie, in deiner Krise. Und dann die Ohren zu trainieren. Jesus, was möchtest du mir jetzt sagen angesichts dieser Not? Hast du ein Wort für mich? Hast du ein Wort des Trostes für mich? Ein Wort der Hoffnung des Lebens? Und es kann sein, dass wir in dem Moment nichts sehen, nichts hören. Und dann der dritte Schritt, sich dann einfach zu erinnern, wie war es denn in der Vergangenheit? Wie hat Gott uns in der Vergangenheit denn herausgeholt? War er nicht treu? Hat er nicht 5000 Menschen mit 5 Broten gespeist? Und am Schluss blieben 12 Körbe übrig. Hat er nicht gerade auch 4000 Menschen mit 7 Broten geteilt und danach waren 7 Körbe übrig? Und dieses Erinnern an vergangene Zeiten, an die Größe Gottes, und wenn es in meinem Leben gerade nichts gibt, was mich erheben kann, dann gehe ich zurück in der Kirchengeschichte oder in der Bibel und merke aber, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und es kann uns Mut machen, weiter ein weiches Herz zu bewahren, zu vertrauen, Jesus ist der Messias, er ist auch mein Retter in dieser Situation. Es geht nicht um ein theoretisches Wissen, Jesus ist der Christus, sondern es geht, ist Jesus dein Messias? Ist er dein Retter, dein Erlöser, jetzt in der Krise? Darum geht es in diesem Training. Ein Leben mit Jesus ist nicht vor Krisen gefeit. Da gehen wir alle durch. Aber jede Krise kann zu einer Trainingseinheit werden. Und Training schmerzt ja manchmal. Eigentlich immer. Ich versuche ja jeden Abend zu trainieren und ein paar Liegestützen zu machen oder Klimmzüge. Es tut jedes Mal weh. Aber das ist ja wohl der Sinn, weil die Muskeln erst wachsen, wenn es ein bisschen weh tut. Und so kann das auch sein, nicht, dass wir uns Krisen wünschen, aber diese Herausforderung, wo unser Herz schmerzt, damit zu Jesus zu gehen und sagen, Jesus, ich halte es dir hin, ich gehe damit zu dir, machst du stark, bitte lass du Frucht bringen, verherrliche du dich in dieser Situation. Training allein ist hart. Aber deswegen hat Jesus ja auch Gemeinden gestiftet. Gemeinschaft. Dass wir uns gemeinsam ermutigen können, an Jesus dran zu bleiben, füreinander zu beten, durchzuhalten, auch mal zu tragen, wenn einer gerade gar nicht mehr kann. Uns gemeinsam erinnern, was Jesus für uns schon getan hat, wie treu er ist, dass wir lernen, gemeinsam hinzuhören, hinzusehen, was möchte Jesus uns sagen, wo ist er hier, und dass wir gemeinsam uns aufmachen, Gott in allem zu loben, weil das macht ihm die größte Ehre. Im Himmel loben wir ihn alle wegen seiner Herrlichkeit, nur hier auf der Erde haben wir die Möglichkeit, Gott zu loben inmitten von Krisen, und das rührt die Engel im Himmel. Das rührt Gottes Herz. Dass wir dastehen, vielleicht unser Herz schmerzt, weil das Training gerade so hart ist. Wir sagen, wir lassen nicht los, wir preisen dich und vertrauen, wir rufen das raus. Vielleicht müssen wir mal rausschreien, Herr, du bist gut, du trägst mich durch, du bist mein Messias. Amen.